Hey, wir sind Jana
und Janina,
zwei Künstlerinnen aus Berlin.
In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und Popkultur.
Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hello, 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 wir sind zurück. Jana, was geht ab?
Hallo, herzlich willkommen zu Frameless, dein urbaner Kunstpodcast. Heute wird eine Special-Folge für euch.
Wir haben mal wieder einen Gast eingeladen.
Yes, also wir haben uns ja vorgenommen, in dieser Staffel öfter jetzt wieder Gäste einzuladen. Und das haben wir getan, direkt jetzt in der dritten Folge. Und wen haben wir denn heute da, Janina?
Ich würde sagen, er stellt sich vielleicht am besten einfach mal selber vor, oder? Mhm. Stell dich doch mal vor, was machst du denn so, wer bist du?
Hallo.
Hi, freut mich, dass ich bei euch sein darf. Hi, ich bin David Oldego und ich bin seit 2013, 2014 selbstständiger Fotograf. Und wir, Janina, kennen uns ja auch schon ein paar Jahre über Social Media. Wir machen so sehr ähnliche Fotos und Fotokunden betreuen wir. Von daher hat sich das so ergeben, dass wir uns mal unterhalten und ich glaube so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich lebe und arbeite in Köln.
Nein.
Ja, das stimmt. Wir kennen uns tatsächlich ja wirklich schon eine ganze Weile, haben uns aber erst letzten Monat persönlich kennengelernt, und zwar auf der Tape-Fabrik, wo du ja auch schon eine ganze Weile jetzt beheimatet bist, auf jeden Fall zum Main-Team gehörst, oder? Wie ist das? Kannst du das kurz erklären? Ist das seit Tag 1 bist du da am Start oder wann bist du zur Tape-Fabrik gestoßen?
Es war über Corona eine Pause, dann ist es einmal ausgefallen und ich bin jetzt, glaube ich, erst das dritte Mal da gewesen, aber es fühlt sich so an, als würde ich schon immer dabei dazugehören. Und das ist so gekommen, dass ich die einfach gefragt hatte. Ich habe ganz viele Künstler begleitet, die da auftreten und habe dann einfach gefragt, ey, kann ich nicht auch? Und dann hat das so gematcht, dass wir da mittlerweile fast ganzjährig irgendwie zusammenarbeiten.
Sehr gut. Ja, ich würde nämlich auch sagen, dass man dich auf jeden Fall aus dem Untergrund Hip-Hop kennt. Dein Name wird jetzt so vielleicht vielen kein Begriff sein. Wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass es da einen kleinen Name-Switch gab, was ja aber auch völlig irrelevant ist. Aber deine Arbeiten kennt man auf jeden Fall. Was sind denn so deine Vorzeigeprojekte oder was würdest du denn sagen, was für Künstler begleitest du denn? Wo bist du beheimatet in der Fotografie?
Ich würde für mich persönlich, weil mir es am meisten Spaß macht, einfach ehrlich gesagt so Albumcover und Booklets dann nennen, die ich am ehesten bei A zu dem SK, bei Waving the Guns, bei Pöbel MC oder auch in unserer Agentur bei Bezirk 2 irgendwie produziert habe, sehen. Also da habe ich eigentlich am meisten produziert und ist wahrscheinlich am meisten an die Öffentlichkeit gegangen. Und da ist so das Cover von zum Beispiel Waving the Guns, das muss eine Demokratie aushalten können, ist von mir. Das ist wahrscheinlich auch so mein Gamechanger gewesen, weil das so, glaube ich, das erste Album war, was irgendwie chartrelevant war irgendwie.
War das so kurz, wann, welches Jahr?
Ich meine 2019. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Wir gucken nochmal nach und packen das auf jeden Fall bei Instagram auch in den Slide mit rein. Wir haben da immer die Möglichkeit, Arbeiten von dir zu zeigen. Und dann packen wir das auf jeden Fall auch dazu, wenn du möchtest. Das ist immer ganz spannend, das nochmal so zusammenzufassen.
Ja, genau. Und sonst, eigentlich hat alles bei mir mit diesem ganzen Hip-Hop- und Rap-Ding bei Rap am Mittwoch in Köln angefangen. Das müsste so 2015, 16 gewesen sein. Da hat ein Freund gefragt, ob ich euch...
Gab es auch einen Rap am Mittwoch in Köln? Weil man kennt so Rap am Mittwoch aus Berlin, ne? Das ist ja die Ursprungsveranstaltung.
Genau, die hatten dann irgendwann so eine Tour. Ich kannte das persönlich gar nicht. Und das war so der Anfang. Und ich habe viel Hip-Hop am Anfang einfach so frei fotografiert. Und das waren so die ersten Jobs, die ich dann so hatte, dass ich dann da gebucht würde irgendwie für ein Huni am Abend.
Ja, ich würde, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du zur Fotografie gekommen bist oder wie du auch in der Hip-Hop-Fotografie gelandet bist. Ist ja auch ein spezieller Werdegang. Man rutscht da ja oft so rein. Deswegen würde mich mal interessieren, wie es bei dir gelaufen ist. Quasi der Weg in die Selbstständigkeit über Studium oder. Ich glaube, das finden die zuhörenden Personen auch immer ganz spannend, da so ein bisschen mehr reinzugehen.
Ja, eigentlich hat alles damit angefangen, dass ich Freunde von mir bei irgendwelchen Graffiti-Actions an irgendwelchen Zügen begleitet habe, weil ich selber aus dem Graffiti komme, ich dann da so von ein bisschen weg wollte und auf einmal gemerkt habe, wenn ich jetzt mit einer Kamera mitgehe und das irgendwie Leuten zeige, dann fanden die das auf einmal richtig cool. Und das wurde auf einmal so gesellschaftlich angenommen und ich hatte da irgendwie für mich so eine Erfüllung einfach gesehen, dass das total geil ist, mal was so Handfestes zu haben, was man einfach unter Kunst verkaufen kann, wo Leute sagen, die nichts mit Graffiti zu tun haben, boah, das finde ich irgendwie cool und atmosphärisch.
Und ich wollte gerade sagen, die Zeit, von der wir da reden, ist ja auch noch lange, bevor Graffiti überhaupt im Mainstream gelandet ist, ne? Also von was für einem Jahr reden wir da jetzt so ungefähr?
2013 ungefähr. Ja. Das war noch davor, aber ich habe es darüber geschafft, direkt meine ersten Ausstellungen zu machen. Also ich habe einen Freund, der arbeitet in der Druckerei, dann konnte ich da die Bilder drucken, konnte das ausstellen und auf einmal waren da Leute, die haben sich über die Bilder und ernsthaft unterhalten und fanden das irgendwie ansprechend. Und hätte ich jetzt irgendwie einen selbstgemalten Zug oder irgendeine selbstgemalte Wand irgendwo gezeigt, dann wäre das so, ja, okay, cool, keine Ahnung, ist irgendwie illegal und irrelevant. Aber atmosphärische Fotos von Graffiti-Sprühern in Schwarz-Weiß, gut geprintet, war dann für viele irgendwie interessant.
Warst du dann bei so Actions dabei? Oder was hast du genau fotografiert? Oder so an der Wand? Genau. Oder nachts irgendwie mitgelaufen? Oder was hast du genau gemacht?
Genau, also wir haben früher ganz viele Güterzüge gestaltet. Und das war für mich sehr atmosphärisch und irgendwie habe ich versucht, das so darzustellen, dass man jetzt weder die Person noch das Bild selber erkennt, sondern das waren so eher die Situationen davor und danach. Mhm. Und cool. Dann war ich halt irgendwann, wie das die meisten Menschen dann halt sind, mit die Fotografen werden, ist man einfach nur noch irgendwann der Typ mit der Kamera. Mhm. Und wenn dann irgendwo ein Fotograf gebraucht wird, dann wissen die einzigen, dass ich eine Kamera habe, die Leute, die ich begleitet habe. Und das waren Sprüher. Und die sind eher im Hip-Hop zu Hause. Und deswegen waren meine ersten Jobs, oder auch zieht sich das bis heute durch, eigentlich in diesem Genre.
Interessant, weil unser Werdegang ist tatsächlich fast identisch, würde ich behaupten. Bei mir war es ja auch sehr, sehr ähnlich. Ich habe mein Abschlussprojekt damals 2010, 2011 auch über genau diese Themen gemacht. Vorbereitung, Nachbereitung, Live-Action, Graffiti. Krass. Und bin dann quasi im Hip-Hop gelandet. Weil ich auch keinen Bock mehr hatte auf Graffiti und so. Und weil es mir irgendwie einfach dann... Es wurde dann ernsthafter und es war dann auch so dieses, oh nee, ich will nicht gebastelt werden mit Kamera und dann ist die Kamera weg und dann bla und das war ja damals alles irgendwie noch so ein bisschen, heute gibst du einfach irgendwie eine Speicherkarte und sagst, hier, nimm und, aber ja, das ist sehr spannend, das ist doch sehr identisch bei uns auf jeden Fall.
Ja, und dann habe ich so 2014 diese Fotos genommen, die ich da gemacht habe und habe mich in der Fotoakademie Köln beworben. Das ist eine private Akademie, wo man sich bewirbt mit einem Portfolio und dann ist egal, ob du Abitur hast oder nicht und dann kannst du da halt studieren. Und da habe ich das einfach hingeschickt und hätte nie gedacht, dass die mich nehmen und auf einmal saß ich dann da und wurde von denen in Produkt- und Werbefotografie unterrichtet, wovon ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer hatte. Also dann kam auf einmal so komplett Next Level und auf einmal eine fotografische Kategorie, die ich vorher nie erfahren hatte, Studiofotografie, Blitze, Fachkameras und so weiter und war so deep im Rabbit Hole, dass ich dann irgendwie darüber dann auch gesagt habe, so ich mache jetzt einfach mal auch mehr professionelle Aufträge.
Würdest du sagen, dass dich das in deiner Art und Weise zu arbeiten sehr verändert hat oder bist du schon deiner Linie treu geblieben und machst das heute eigentlich weniger, also weniger Studio, weniger Blitz und so, weil ich glaube, die Sachen, die ich von dir kenne, sie sind alle sehr sehr clean und wenig Blitz und wenig Studio, oder? Also
ja, ich habe Ich habe eher eine neue Herangehensweise gelernt. Also, dass man einfach professionell, was ist ein Moodboard? Wie bereite ich mich auf ein Shooting vor? Bestes Beispiel, Waving the Guns Cover. Da sitzen die Jungs vor so einer Schrebergartenanlage, also vor so einem Schrebergartenhäuschen. Und diese Idee ist mir eigentlich in einem Moodboard gekommen. Das war der einzige Shot, den ich wirklich geplant hatte. Und da habe ich auch mit Blitz gearbeitet und hatte das komplett vorbereitet. Und dann genau dieser Shot wurde als Cover genommen, was mir nochmal gezeigt hat, okay, du kannst spontan und mit ein paar Bier irgendwie ein cooles Shooting haben und man weiß nicht, was kommt, aber professionell ranzugehen und auch ein bisschen mehr Technik noch mitzunehmen und sowas, macht schon am Ende irgendwie Sinn. Und das ist das eigentlich, was ich da gelernt habe.
Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich aber auch, dass es manchmal ganz schön schwer ist, auch mit solchen Konsorten irgendwie dann wirklich richtige Shootings zu planen, weil oft rufen Leute an, sagen, ja, wir brauchen Cover, ja, überleg dir mal was, ja, ach, wird schon, ach, wir treffen uns einfach, machen irgendwie was und so, und dann komme ich irgendwie mit, ja, der Look und ich will das Licht und ich will am besten hier die Location und die Uhrzeit und merke, dass da viele mit überfordert sind, weil sie das gar nicht irgendwie so, ja, gewöhnt sind, dass sie halt mal irgendwie zuverlässig zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein müssen, damit es dann so aussieht, wie man es haben will. Hast du die Erfahrung gemacht, dass oder sind deine Kunden und Kundinnen einfacher zu handeln, was das angeht? Oder hast du auch das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, die Leute dahin zu trimmen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier mal professionell arbeiten. Lass mal bitte vorher eine Idee überlegen und nicht alles Freestyle irgendwie bibidi-babidi-mäßig so aus dem Handgelenk schütteln.
Alle Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe und Künstlerinnen, die sich das Moodboard von hinten bis vorne durchgelesen haben, die selber noch Ideen dazu hatten, die selber eine riesige Vision hatten, die nachts um 4 mir noch irgendwie geschrieben haben, guck mal, ich habe mir das und das überlegt, sind alles Künstlerinnen, die es weiter geschafft haben als andere. Also und mit denen ich auch kontinuierlicher zusammengearbeitet habe. Also Millie Dance von Waving the Guns ist jemand, der hat super Ideen, der ist super am Start, ich kann mit jeder Idee kommen, die organisieren dann noch und gucken und wo können wir das denn machen und das mit diesem Schrebergarten haben die dann organisiert, dann sind wir noch in den Baumarkt gefahren und wo ich merkte so, boah geil, die führen, die leben dieses Ding auch und gehen da genauso professionell ran, wie ich das auch möchte und deswegen habe ich mit denen auch über Jahre kontinuierlich gearbeitet und jeder so, ja wir machen einfach mal ein Shooting, wie ich kiffend auf der Treppe hänge, sind meistens Shootings, die finden dann alle 2-3 Jahre mal für schnelle Pressebilder irgendwie neu statt. Aber das ist nichts, wovon man als Fotograf kontinuierlich leben könnte oder was irgendwie relevant wäre für ein selbstständiges Überleben.
Lass uns mal kurz einen Schritt nochmal zurückgehen. Wir wollten ja eh über Pricing und auch über so Sachen wie Buyouts und sowas sprechen. Wir haben uns ja letzte Woche oder, nee, ist jetzt auch schon wieder länger her, wenn die Folge rauskommt, aber auf dem Splash getroffen und du meinst, oh, ich würde voll gerne mal so über Pricing und Buyouts reden. Ich würde aber tatsächlich jetzt als allererstes gerne mal wissen, wie hast du denn die Kontakte zu solchen Leuten zum Beispiel hergestellt? Also Waving the Guns kommen ja zum Beispiel aus Rostock, du hast gesagt, du kommst aus Köln. Wie sind die Kontakte entstanden und was sind so deine Tools, um neue Kunden zu generieren? Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Es ist irgendwie witzig, es dachten immer alles, ich komme aus Berlin und ich wurde schon super oft gebucht und dann kam erst so im Laufe der Zeit raus, dass ich ja aus Köln irgendwie anreisen muss, was da nie ein Problem war, aber die Leute haben das ganz oft irgendwie so angenommen, weil ich mit vielen Leuten auch aus Berlin zum Beispiel zusammengearbeitet habe, die haben das gesehen oder ich wurde dann empfohlen zum Beispiel und da war nicht so klar, woher bin ich eigentlich. Deswegen ist das erstmal relativ, glaube ich, egal, woher man kommt, wenn man einfach Bock hat, irgendwo hinzufahren. Natürlich viel über Social Media habe ich dann auch einfach mal Leute angeschrieben, wo ich Bock drauf hatte und wo ich gemerkt habe, so ey, die könnten einfach auch mal neue Fotos gebrauchen. Und wo ich weiß, dass das auch auf was hinauslaufen kann, dass das dann über Label irgendwann auch mal bezahlt wird. Und dann immer gut mit Labels halten. Also wenn du dann erstmal einen Fuß in der Tür hast, dann direkt auch relativ frech nachzufragen, habt ihr irgendwelche Nachwuchskünstler, die man so low budget nochmal direkt mitnehmen kann, dass du da einfach in dieser Akte relativ weit vorne auftauchst als Fotograf. Und dass man proaktiv auf Leute einfach zugeht. Und das ist der Unterschied. Super viele Fotografen sind eher so introvertiert und warten so ein bisschen, bis sie gefragt werden. Und ich habe eigentlich immer schon sehr den Schritt nach vorne gemacht und bin so direkt auf die Leute zugegangen und habe auch Kölner Labels dann einfach gefragt, ey, pass mal auf, ne? lass uns mal irgendwie was machen. Und wenn ihr das dann gut findet, dann sprechen wir darüber, dass das dann irgendwie in Zukunft unter irgendwelchen Umständen dann anders funktioniert, dass man dann sagt, das ist dann ein bezahlter Job.
Aber apropos Social Media, weil du hast ja gerade dein Instagram-Account gerade erst wieder neu aufgemacht, oder? Du weißt, man hast ja erzählt, dass du gar nicht mehr da warst und keinen Bock mehr hattest und so.
Genau, also ich habe so von 2014 bis 2022 mir was aufgebaut, was dann als, wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit, ich habe dann irgendwann nach dieser ganzen selbstständigen Fotografiephase eine Zeit als Creative Director in einer Kölner Medienagentur gearbeitet und habe da dafür gesorgt, dass irgendwie Influencer und große Brands internationale Kampagnen vernünftige Fotos bekommen. Und das hat mich so abgeturnt. Es war so ein Sellout und meine ganzen Konzepte wurden vom Kunden gerne gesehen und am Ende wurde nur das Billigste genommen. Und ich hatte so einen Upturn darauf, dass ich gesagt habe, ich brauche einfach mal ein Jahr Pause und ich will einfach erstmal so ein bisschen raus und brauchte für mich erstmal diesen Break. Und das hat total gut getan. Und wie das dann immer so ist, staut sich dann super viel auf. Und dann habe ich so festgestellt, so ich hätte jetzt wieder Content für ein Jahr und hatte dann auch wieder Bock, das rauszuhauen, hatte neue Energie und habe jetzt richtig Spaß daran, das mal wieder von neu aufzuziehen und neu wieder auf Leute zuzugehen und darüber auch neue Leute wieder kennenzulernen.
Nice. Deswegen auch der Switch mit dem Namen, ne? Dass man dich gar nicht mehr so krass mit dem alten Ich sozusagen verbinden kann oder einfach so eine Art Neustart hinbekommt, was ja natürlich aber auch für viele, glaube ich, ein businessmäßiger Selbstmord wäre, zu sagen, okay, ich mache alles platt. Also wenn ich jetzt mein Instagram löschen würde und meine Webseite offline nehmen würde, dann wäre ich halt weg. So, und ja, wir wissen ja selber, wie es heutzutage, wie schnell das geht, einfach nicht mehr zu existieren in der Internetwelt, sage ich mal. Ne? Also schon ein gewagter Schritt auf jeden Fall.
Voll.
Ja, eigentlich wäre hier interessant, dann noch mal ganz kurz ein bisschen zurückzuspulen zeitlich, weil ich habe ziemlich genau 2015 angefangen als Mediendozent zu arbeiten und habe da in Schulen und an der Uni Fotounterricht gegeben. Und das hat meine komplette Selbstständigkeit über Corona zum Beispiel auch gerettet, dass ich Kurse gebe und mit Menschen zusammen fotografiere, Serien erstelle und Bildbesprechungen zum Beispiel mache. Ne? So, was ist die Aussage eines Bildes? Warum, wie gestalte ich ein Foto und so weiter? Und das ist mittlerweile das, wovon ich eigentlich hauptsächlich lebe. Mhm. Und dafür brauche ich diesen ganzen Social-Media-Apparat überhaupt nicht.
Ja, also, drauf, ja klar.
Genau, ich bin da nicht drauf angewiesen. Und dieses ganze Hip-Hop-Fotografie-Ding, das hat zeitweilig auch mal 50% meiner Einnahmen ausgemacht, aber ist realistisch vielleicht 20%.
Eigentlich machst du genau das, was ich gerne machen wollen würde. Ich sag ja immer, ich will irgendwann mal so Dozentin sein und irgendwo unterrichten und irgendwie ein bisschen raus aus diesem Hip-Hop-Ding, weil es ja bei mir genau dasselbe ist mit der Hochzeitsfotografie als Standbein sozusagen und quasi Hip-Hop als Add-on, weil wir kommen da bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Man kennt sehr wenig Leute, die wirklich von Hip-Hop allein leben können. Gerade in diesem Untergrundbereich, würde ich sagen, sitzen die Budgets jetzt nicht so locker. Also weil du ja gerade auch erzählt hast von wegen, ja, ich habe dann den Labels auch angeboten, wir arbeiten mal und dann in der Hoffnung, dass es dann auch bezahlt wird. Und manchmal klappt es auch und oft verläuft sich sowas ja auch im Sande. Also ich habe das auch schon oft erlebt, dass die Fotos dann dankend genommen werden und am Ende siehst du bei der nächsten Produktion, wo Geld da ist, wird dann doch jemand anderes gebucht, was ja nicht jetzt heißt, dass man schlechter ist als andere oder so. Aber es ergibt sich dann einfach so und dann bist du auf einmal wieder raus und doch nicht am Start. Und das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, weil man doch sehr viel reingibt. Und ja, es ist einfach ein sehr schnelllebiges Feld, oder? Wie siehst du das?
Ja, und ich kenne keinen einzigen Hip-Hop-Fotografen, sei er noch so bekannt. Und selbst wenn man Paul Rübke dazu zählt oder einen Pascal Kirouche oder so, dass niemand kann ausschließlich von diesem Hip-Hop-Ding leben. Und es gibt eigentlich kaum jemanden, der nicht noch irgendwie ein Side-Business hat, wovon man eigentlich gar nicht richtig was mitbekommt. Also sei es Paul Ripke mit seinen Produktfotos für eine große Supermarktkette, wo er parallel irgendwie ein Team hat, die das irgendwie für ihn erledigen und darüber wahrscheinlich auch heutzutage noch viel Budget bekommt, aber auch tausende Werbeaufträge, oder die mit großen Brands verbändelt sind oder die gute Kontakte in Agenturen haben, dann da Produktfotos machen oder irgendwelche Veranstaltungen fotografieren, wovon im Portfolio nie was auftaucht. Außer es ist dann mal richtig cool und mit einem coolen Partner, dann taucht es auf einmal auf. Hm. Aber eigentlich hasseln alle die ganze Zeit und was da im Hintergrund alles noch passiert und was für Einnahmen da fließen, kriegt man eigentlich nicht so richtig mit.
Ja, ja, sei es jetzt Merch oder Bücherverkäufe, Prints, whatever. Ich meine, Pascal Kérouge bringt regelmäßig irgendwie Socken und T-Shirts und keine Ahnung, dann Kooperation mit Kleptomanics und hier und da. Und das ist ja auch alles, da kommt ja auch Geld rein. Das ist dann wahrscheinlich mal wieder irgendwie ein Batzen, der dann für ein paar Monate wieder reicht und dann überlegst du dir halt was Neues, dann bringst du halt irgendwie ein Buch raus alle paar Jahre. Da wird bestimmt auch ein bisschen was hängen bleiben, gehe ich mal von aus. Alles andere wäre komisch. Aber ja, ich glaube, das ist immer bei, also anscheinend bei allen irgendwie so ein Jonglieren. Und mir persönlich tut das aber irgendwie auch ganz gut zu wissen, weil man manchmal nämlich schon denkt so, oh mein Gott, man macht so viel und irgendwie bleibt nichts hängen und tralala. Wenn man dann hört, okay, es ist aber bei allen so, egal in welcher Größenordnung, gibt einem das irgendwie dann doch wieder so ein ganz okayes Gefühl, weil man weiß, okay, es liegt nicht nur an mir, es liegt vor allem auch eben an diesem Hip-Hop Ding, ne? Ich meine, wir waren jetzt gerade auf dem Splash und wir haben da auch festgestellt, oder beziehungsweise ich habe festgestellt, dass dieses Jahr zum Beispiel fast gar keiner mehr richtig gebucht war, sondern alles nur noch Content-Creator, TikToker und keine Ahnung, es gab halt irgendwie ein paar Leute für Aftermovie und ein paar Fotografen, aber früher waren es gefühlt 10 Fotografen, das waren oft keine Girls, aber irgendwie 6, 7 feste Team-Member sozusagen, die dann nur Fotos gemacht haben und dann ein paar Leute nur für Video. Und heutzutage wird alles ja nur noch irgendwie auf TikTok und Instagram irgendwie rausgespült. Und ja, es ist, verändert sich halt auch alles. Fotografie hat irgendwie auch nicht mehr so krass den Stellenwert wie früher. Es ist alles irgendwie schnelllebiger. Und gerade in diesem Hip-Hop-Ding, wo die Kohle eh nicht so dicke sitzt, sage ich jetzt mal, oder an den falschen Stellen rausgeballert wird, ist es auch nicht verwunderlich, dass es allen so geht, ehrlich gesagt.
Nee, also vor 10, 15 Jahren jemanden mit einer richtig guten Kamera zu haben, war einfach nicht so häufig wie heute. Also diese ganze Sony A7-Reihe und so weiter gab es noch nicht, sondern du musstest direkt richtig, das war eine richtige Entscheidung, sich so eine fette professionelle Kamera zu holen. Und dann warst du halt auch einer von wenigen, der überhaupt in der Lage war, da professionelle Shootings zu machen. Und heutzutage ist es schon auch für viele einfacher, zu sagen, ja komm, ich komme auf eine Veranstaltung, mache da Fotos und will da am Ende kein Geld für. Und da diese Leute findet man viel schneller und viel einfacher. Und ich glaube auch, auf großen Hip-Hop-Veranstaltungen das einfach jedes Jahr auszutauschen, ist finanziell einfach viel lukrativer, als jetzt da ein festes Team einzustellen, die dann jedes Jahr mehr Budget wahrscheinlich wollen. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Und der Content stimmt ja, muss man schon sagen. Die Qualität ist schon da. Das ist schon krass.
Fand ich auch. Ich fand die Qualität richtig gut und ich fand auffällig, wie schnell das alles rausgehauen wurde dieses Jahr. Also es war direkt so, das Konzert wurde gespielt und unmittelbar danach kamen Fotos online. Das fand ich richtig crazy.
Videos, also und das gab es früher nur beim roten Teppich. Das gab es nur beim roten Teppich früher. Und deswegen haben die früher am roten Teppich doppelt so viel verdient, weil da direkt, die sind ins Auto gegangen, dann mussten die da irgendwie mit Hotspot und so weiter, dann wurde das direkt in so hochgeladen. Das war früher noch special. Heutzutage gar kein Problem. Du kannst die Fotos relativ schnell auf dein Handy ziehen über eine App, darüber dann direkt irgendwo hochladen. Das dauert zwar immer noch ein bisschen, aber ist einfach für jeden möglich. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Und da muss man auch einfach mit der Zeit gehen. Ne? Das ist super wichtig, auch für uns. Dass wir dann wissen, ah, okay, so funktioniert das. Und dann muss man halt direkt den nächsten Step gehen. Okay, wir sind noch schneller.
Ja, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, mich daran anzupassen, sage ich ehrlich. Also es ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten. Ich finde es sehr, sehr krass. Ich war auch echt, wirklich auch überrascht, dass ja schon irgendwie nachts um 1 dann beim Feuerwerk da irgendwie das halbe Aftermovie gezeigt wurde. Irgendwie ist wahnsinnig. Aber ich sag ehrlich, ich bin ganz froh, dass ich zum Beispiel auf so einem Festival wie Splash einfach eingeladen werde, quasi als, ich sag mal in Anführungszeichen, Media Creator, einfach irgendwas abgebe hinterher und dann da mein Ding machen kann, wobei ich auch nicht weiß, ob ich das die nächsten Jahre jetzt noch weitermachen werde, weil irgendwann wird es halt auch ein bisschen öde, dann vielleicht mal was anderes suchen oder was auch immer. Aber ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock darauf. Also du kannst ja dann, also du bist dann halt da zum Arbeiten, Punkt. So, ne? Du hast dann keinen, weil du machst dann 3 Songs, dann rennst du in den Media-Bereich, ziehst die Sachen rüber, schickst das rüber, knallst dein Preset drauf, zack, zack, zack. Und bis du fertig bist, rennst du schon gleich zum nächsten Act. Und das, also dann mit Bezahlung, ja, dann arbeite ich da. Aber sonst ist halt so, für Low Budget oder No Budget, den Stress, sorry, da bin ich raus, dafür bin ich auch einfach zu alt, glaube ich. Das können dann junge Leute machen, die Bock haben, irgendwie sich da was aufzubauen. Die, das funktioniert bestimmt auch, aber ich bin, das ist nicht meine Herangehensweise tatsächlich. Also ich.
Aber da an alle junge Leute, wenn euch verkauft wird, dass ihr dann nachher irgendwie von Gunner gebucht wird, werdet, nur weil ihr dann ein cooles Foto von dem nachts um eins direkt hochladet und so, die Illusion kann ich euch nehmen. Also es kommt never ever zustande, dass ihr ein cooles Live-Foto macht und dass dieser Künstler, sei es auch noch so cool oder weiß ich nicht, dieses Bild, dieser Künstler wird euch nicht buchen. Das wird nicht darauf hinauslaufen.
Also, ich glaube, vielen geht es aber vor allem auch nur darum, einfach die Klicks auf Social Media mitzunehmen, oder? Weil wenn das Foto dann viral geht und jeder sagt, boah, was für ein geiles Foto, dann kommen natürlich andere Leute und sagen, hey, ich habe hier, keine Ahnung, Rapper XY aus was weiß ich, Wanne Eickel, so, wir brauchen jetzt auch so geile Fotos, kannst du das mal machen? Wir haben 150 Euro Budget, das ist ja das, wie es am Ende läuft, ne? Du hast dann diese
Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit und vielleicht halt den Output irgendwie oder Anfragen von anderen Leuten, die einen ähnlichen Look wollen, etc. pp. Aber ich sag ja, wie gesagt, auch immer so, für mich macht das gar keinen Sinn, irgendwelche Ami-Rapper zu fotografieren. Hinter der Stage, das passt A, irgendwie gar nicht so richtig in mein Portfolio, B, ich weiß, wie es funktioniert. Es funktioniert nämlich, wie du ja auch sagst, nicht. Du wirst jetzt nicht nach L.A. eingeladen, nur weil du auf dem Splash ein geiles Foto gemacht hast, was dann 30 andere Leute auch gemacht haben. Ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass du der Einzige bist, der das macht, sondern und deswegen habe ich immer gesagt, ich würde gern Künstler exklusiv arbeiten, dass die Leute halt sagen, ey, du kommst mit uns zum Splash, alles klar, hier, wir spielen dann und dann, komm mit. Mach ein bisschen diese Backstage-Geschichten und so, weil ich fand das früher auch wirklich extrem anstrengend. Du stehst dann hinter der Mainstage und dann sind dann 8 Leute, die irgendwie schreien und, ah, können wir ein Foto und können wir noch das? Ich bin dafür gar nicht, gemacht, so, auch wenn ich irgendwie laut und aufbrausend bin und so, aber da habe ich einfach nicht, da sind meine Eier nicht groß genug, so. Ich bin dann so, ja, okay, nee, guck mal, die anderen machen das schon und dann ziehe ich mich da zurück und das ist halt gar nicht mein Style, so, ne? Ich habe da gar keinen Bock drauf.
Also mein Tipp an alle Fotografen, die sagen, die wollen sich damit was aufbauen, sucht euch Künstler, die mit denen ihr zusammen wachsen könnt. Weil das werden die euch nie vergessen. Also und wenn ihr euch parallel Künstler nehmt, wo ihr wisst, da ist am Anfang kein Budget, scheißegal, begleitet die und irgendwann werden die ein Label haben und dann bist du direkt mit dem Label cool und dann könnt ihr von Anfang an sagen, was für ein Budget man sich ungefähr vorstellt und dann ist das es ist auch nachher viel weniger Diskussion und es ist viel zuverlässiger. Also das macht am meisten
Sinn. Aber das werden die euch nie vergessen, würde ich jetzt, glaube ich, so nicht unterschreiben.
Nee, ich auch nicht, leider. Das war vielleicht früher so, aber heutzutage weiß ich jetzt auch nicht, ob es noch so ist.
Kenne ich so ein paar Geschichten, es wurde dann doch vergessen, ganz schnell, was für die gemacht hat in der Anfangsphase und dann so. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr.
Ja, meinte ich ja vorhin auch schon. Ist mir leider tatsächlich auch schon mehrmals passiert sogar, dass ich dann dachte, ach cool, das ist ja cool, okay, dann bucht ihr den und den. Na super, alles klar, danke.
Dann formuliere ich es um, dann sage ich, tendenziell macht es mehr Sinn.
Ja, auf jeden Fall.
Es
kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, woher man kommt. Ne? Wenn man jetzt aus Wanne Eickel kommt und da gibt's halt nur 3 Rapper und man ist halt von Anfang an in deren Camp irgendwie dabei und die poppen dann und werden halt irgendwie mega bekannt, dann kann das funktionieren. Ich glaube tatsächlich, je größer deine Stadt und wir kommen natürlich nur mal aus Berlin, desto austauschbarer bist du auch einfach. Ne? Hier gibt's so einen Konkurrenzkampf und wenn ich halt mit Künstlern zusammenarbeite und ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ich bin jetzt auch 34, wenn ich dann mit irgendwelchen Youngstern zusammenarbeite, die wachsen natürlich dann auch alle miteinander, ne, da ist man dann auch schon so der erwachsene Fotograf oder Fotografin, der irgendwie halt, ja, 5, 6, 7, 8 Jahre älter ist teilweise, ist auch dann schwierig, ne, also Leute zu finden, die wirklich auf einer Wave sind, wie man selber und auch irgendwie vielleicht in einem ähnlichen, ja, Mindset und auch vielleicht Altersklasse, ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie mit den 20-Jährigen rumhänge, weiß ich jetzt nicht, aber ist vielleicht auch nicht unbedingt so die beste, also kann auf jeden Fall funktionieren, aber da kommen dann halt einfach Jüngere, die es halt machen. Ist auch völlig in Ordnung so, ne? Aber es wird tendenziell nicht einfacher, glaube ich, im Hip-Hop vor allem, da irgendwie mitzuhalten. Sieht man ja auch die ganzen TikToker und so, die sind alle 19, 20. Da ist nicht mehr so viel Platz für Mid-Ager wie uns.
Bei uns hilft eigentlich nur noch Nische finden.
Ist echt so, ja.
Das machen, was halt kein anderer so richtig machen möchte oder nicht kann.
Voll. Ich habe auch tatsächlich oft das Gefühl, dass es manchmal auch so ein bisschen einfach die Verantwortung da abgegeben wird. Da werden dann Leute gesigned, die gehen dann zu Labels und dann sagst du irgendwann so, ey, wie sieht's denn aus? Wollen wir jetzt irgendwie noch weiterarbeiten? Und dann so, ach so, ja, das Label hat da irgendwelche Leute, ach, ich habe gar keinen Kopf mehr darüber, Gedanken zu machen und so. Und das wird dann einfach so angenommen, anstatt zu sagen, ey, ich habe hier mein Team, so, ich ziehe die Leute mit. Es wird oft halt dann einfach so, klar, du hast wahrscheinlich dann als Künstler oder Künstlerin auch genug Sachen zu tun und genug Entscheidungen zu treffen, dass das vielleicht nicht immer unbedingt im Fokus ist. Und für viele ist halt leider auch das, dieser fotografische Part, ist halt so, ja, ich habe dann halt Fotos, ja, am Ende egal, wer die macht. So, ne? Es ist so ein bisschen leider auch auf die Wertschätzung, die dann nicht mehr ganz so krass ist wie früher, habe ich das Gefühl. Wie du ja selber meintest, früher warst du halt der Mensch mit der Kamera, der es kann. Und heute ist halt so, ja, macht halt irgendwer, egal, passt schon, weißt du?
Ja. Da muss man auf kleine Zeichen schon immer achten, ob wie zuverlässig die Leute auch im Vorfeld waren und so. Hm. Und dann kann man vielleicht, also Menschenkenntnis ist da super wichtig. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Fotografen oder Fotografinnen eine sehr gute Menschenkenntnis haben und auf die sollte man auch vertrauen. Und wenn man schon merkt, ah, da wird es irgendwie unzuverlässig oder auch die Wertschätzung, wenn du die Fotos abgegeben hast zum Beispiel, ne, dann kommt einfach keine Reaktion oder solche Sachen. Solche bestimmten Dinge, wo man als Fotograf denkt, ah, das wäre jetzt aber schon irgendwie cool gewesen, dass von vornherein schon so ein bisschen fehlt, dann bin ich auch immer so, okay, da ist man jetzt erstmal vorsichtig und baut jetzt auch nicht zu viel darauf und geht auch nicht zu viel in Vorleistung. Das ist auch das, was sehr wichtig ist. Und mehrere Eisen im Feuer. Niemals denken, ja, okay, der wird bekannt und der zieht mich auf jeden Fall mit und dann ist meine Karriere gesichert. Das funktioniert so nicht. Ihr braucht...
Ja, selbst von einem super Bekannten kannst du ja auch nicht leben. Also außer du bist jetzt mit Crow 24/7 auf Tour, aber selbst dann...
Die Tour ist auch irgendwann vorbei, ne?
Ja, ja, eben. Und deine Rente musst du auch irgendwie bezahlen am Ende des Tages, ne? Also... Ja, es ist schwierig, aber lass uns doch voll gerne mal so über Preise sprechen, beziehungsweise so auch irgendwie das Learning, was die Bezahlung angeht. So, wie bist du da rangegangen oder wie gehst du heute rein, wenn du dich selber offerierst oder auch angefragt wirst, weil es ja immer so ein bisschen die Sache ist, man bietet sich an, aber dann denkt man auch oft, man kann dafür dann kein Geld erwarten, nur weil man es selber halt angeboten hat oder wie auch immer. Wie gehst du mit solchen Sachen um?
Extrem unterschiedlich. Das kann ich so nicht sagen. Also es kommt immer auch so ein bisschen drauf an, wofür das Shooting konkret ist und was die Absprache eigentlich ist. Mhm. Ich versuche klar abzusprechen, wofür ist das Shooting, was ist das Ziel? Was soll konkret damit passieren? Mhm. Pressefotos zum Beispiel sage ich, gut, da mehr als 2 Stunden brauche ich nicht. Und dann sagt man, gut, wir machen irgendwie... Sollen wir jetzt wirklich über Beträge reden? Was?
Ja, können wir gerne machen. Das ist gar kein Problem. Wir sind da sehr offen und transparent. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das wichtig ist,
ja,
dass man auch Zahlen nennt. Weil viele sind immer so, ja, also ich nehme dann, naja, Geld halt. Ja, das wissen wir alle. Aber ich bin da auch immer sehr offen. Und ich finde, das kann man ruhig auch mal besprechen. So, ich finde, das ist für gerade für jüngere Leute vielleicht auch echt wichtig zu hören, so dass halt ein Presseshooting nicht 200 Euro kosten kann, wenn die Fotos auf jedem Festival in 8x18 Meter auf einer Leinwand gezeigt werden.
Genau, also das muss vorher, das mache ich auch nie per Telefon, weil man nie weiß, was passiert, mache ich das immer in einem Mail-Austausch. Das heißt, wenn ich sage, guck mal, ihr braucht einfach ein bisschen Fotos für Social Media und ihr wollt mal gucken, worauf das hinausläuft, dann machen wir erstmal einen Grundbetrag von zum Beispiel 150 Euro die Stunde. So, dann machen wir 2 Stunden Shooting, dann kostet das 300 Euro plus Anfahrt. Okay, cool, ihr könnt das für Social Media nutzen. Und wenn ihr jetzt merkt, ihr geht auf Tour und da werden Tourplakate mitgemacht und das ist auf euren Crew-Dingern drauf und wird super viel genutzt, dann sprechen wir einfach nochmal darüber, was man dann irgendwie nochmal macht und setzen dann nochmal ein paar Stunden drauf. So, dass dann am Ende eigentlich ein Tagesbudget von 800, 900 Euro insgesamt gesehen dann irgendwie rauskommt. Mhm. Wenn
Schon sehr günstig auf jeden Fall auch aus meiner Sicht. Aber
ja, das ist so der Low-Budget-Bereich. Also wenn wirklich nicht klar ist, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, guck mal, wir haben jetzt hier eine Rap-Crew gegründet und wir wollen das erste Mal ein professionelles Shooting haben, dann sage ich immer, so, passt mal auf, ihr nehmt mich, weil ich sag euch, ich brauche 4 Tage, bis ihr die Fotos habt. Ich bin mit einer Idee bei euch und ich bin mit professioneller Ausrüstung und das ist dann auch sozusagen euer erster Schritt in diese professionelle Rolle. Mhm. Wenn daraus dann mehr wird, muss man nochmal weiter darüber sprechen. Und da gebe ich dann am Anfang so einen Vertrauensvorschuss. Und das ist so mein erster Test, ehrlich gesagt, ob ich Lust habe, mit denen eigentlich weiter zu arbeiten.
Ja, 90% der Youngsters werden da wahrscheinlich schon sagen, ja, nee, wir haben keine 300 Euro dafür.
Ja, okay, dann ist das euer Ding. Dann holt mich einen Hobbyfotografen und es ist, ich habe da am Anfang richtig Probleme gehabt und es hat sich bewahrheitet, die kommen alle wieder. Bleibt cool mit den Leuten, auch wenn die komisch werden, also wenn die richtig unverschämt werden oder einfach nicht cool sind, dann haut die weg. Aber wenn die sagen,
wenn die scheiße sind, dann chillt nicht mit denen auf jeden Fall.
Genau, also es gibt nur Ärger. Vertraut auf euer Gefühl. Aber wenn da so, also ich habe alle Argumente auf meiner Seite. Ihr wollt damit jetzt was schaffen, ihr wollt euch selbstständig machen mit einer Sache. Also wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ich will irgendwie eine Autotuning-Werkstatt aufmachen, ich brauche dafür irgendwie Werkzeug, dann geht der ja auch nicht irgendwo hin und sagt, ja, ich will mich professionalisieren, kannst du mir bitte Werkzeug schenken? So, ja, das macht auch keiner, da musst du auch erstmal investieren. Also ihr habt ja eine Business-Idee. Im Grunde ist es eine Business-Idee. Auch wenn es noch im Hip-Hop und im coolen Alternative-Bereich ist, ist so eine Rap-Crew zu gründen am Ende ja auch irgendwie eine Idee, um sich damit irgendwie selbstständig zu machen. Das heißt, ihr müsst in Vorkasse gehen und braucht jemanden, einen professionellen Partner an eurer Seite in jedem Bereich. Und wenn ihr nicht gewillt seid, da professionell zu denken und auch Profis ranzuholen, ja, dann kann es am Ende auch nicht professionell werden. Und wenn die dann sagen, wir wollen das nicht zahlen, ja, okay, cool, dann sucht euch irgendwie den Hobbyfotografen, der sich gerade seine erste Kamera gekauft hat, stellt fest, dass das irgendwie aussieht wie das meiste wahrscheinlich, weil dem einfach die Erfahrung fehlt und dass ihr auf einmal 3 Wochen auf die Bilder wartet. Und dann kommen die am Ende dann vielleicht doch dann wieder und sagen, okay, vielleicht machen wir es doch nochmal professionell. Und das hatte ich zuhauf, wirklich. Mhm. Dass die nochmal zu mir gekommen sind und sagen, so, ja, das ist alles cool, dann können wir jetzt nutzen, aber jetzt so wirklich dann Bilder für ein Cover oder weiß ich nicht was, da kommen die dann doch nochmal dann, ne? Und dann funktioniert es dann meistens dann auch und dann sind die auch happy und daraus entsteht dann auch oft eine kontinuierlichere Zusammenarbeit.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in allen Bereichen oft so, wenn man sich selbst so verkauft und irgendwie sein Standing klar macht, dass es auf Dauer sich auf jeden Fall bezahlt macht. Vielleicht am Anfang kriegst du ein paar Mal einen Korb von irgendwem, weil es heißt, nee, geht nicht und so weiter. Aber was ist dein größtes Learning in dieser Geschichte gewesen? So, wenn du jetzt eine Sache erzählen müsstest, wo du sagst, okay, da habe ich echt so viel gelernt und danach beschlossen, alles anders zu machen oder wie auch immer. Gibt es da so einen Moment in deiner Karriere?
Ja, wenn du feststellst, dass du irgendwie ein 200-Euro-Shooting gemacht hast und die Fotos am Ende auf riesigen Tourplakaten, Booklet, T-Shirts sind auf einmal in den Shops und so weiter, irgendwie, dass das alles so dafür genutzt wird und du so feststellst, Moment mal, die machen da gerade eigentlich tausende Euros mit, was cool ist und schön, dass es so gut ankommt, aber am Ende des Tages habe ich 200 Euro dafür gekriegt. Also das kann einfach im Verhältnis nicht sein. Und du kannst den
gar nicht. Was machst du in so einer Situation? Weil ich hatte tatsächlich genau diesen Fall neulich. Ich habe ein Cover fotografiert für 300 Euro und habe dann in einer Story bei Instagram gesehen, dass die Person jetzt Merch mit diesem Foto gedruckt hat. Und ich habe bis heute irgendwie nichts gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, irgendwie früher oder später muss ich es mal ansprechen. Und ich weiß aber irgendwie auch nicht so genau, wie. Und dann hat man irgendwie auch keinen Bock. Und ich denke mir dann auch so, gut, alles klar, weiß ich jetzt, dass ich das nächste Mal auf jeden Fall anders mache. Aber eigentlich müsste man nochmal da hingehen und sagen, hallo, Freunde, was ist denn hier los? So, was geht's eigentlich noch?
Wenn es absolut unverhältnismäßig wird, muss man es ansprechen. Ansonsten sehe ich den Fehler, ehrlich gesagt, immer auch so ein bisschen bei mir, weil ich im Vorfeld dann keine vernünftige Nutzungsvereinbarung getroffen habe.
Ja, muss ich sagen, habe ich tatsächlich, mache ich nie.
Ja, genau. Und in der professionellen Agentur, wo ich war als Creative Director, da wird super klar definiert, und sehr deutlich kommuniziert und teilweise sogar eingeschränkt, auf welchen Social-Media-Plattformen das genutzt werden darf, wird es super klar kommuniziert. Also Printmedien, ausschließlich Webseite, Social Media, darf das auch für TikTok-Krams genutzt werden als irgendwelche Header? Darf das als Thumbnail bei YouTube genutzt werden? Darf es auf Shirts kommen? Darf es, was weiß ich, ne? Das heißt, du verkaufst ein deutliches Nutzungsrecht für eine bestimmte Kategorie und richtig krasse Fotografen, da wo wir uns jetzt noch nicht so aufhalten, aber wenn du wirklich so zu Porsche gehst zum Beispiel und du machst da was, dann ist das ein Nutzungsrecht für ein Jahr. Und wenn das abgelaufen ist und es wird danach genutzt, dann kriegst du sofort Post vom Anwalt und dann ist das quasi eine ausgelaufene Nutzungsvereinbarung und dann doch genutzt und dann hast du sogar die Verfügbarkeit darüber zu bestimmen, was jetzt die Entschädigung ist.
Und so gut, dass du das alles kennst, ne? Das hast du aus der Agentur mitgenommen, ne?
Dieses auch.
Wissen, weil ich muss sich das, ich muss ja, also ich habe das ja auch ganz viel mit Nutzungsrechten und so und ich habe das auch erst vor sehr spät angefangen, mich damit zu beschäftigen. Blöderweise auch, muss man sagen, weil ich sehr viel Geld verloren habe dadurch, wenn man das jetzt so betrachtet. Aber weil ich wusste es nicht, hat mir niemand gesagt. Ich musste ewig lang recherchieren dazu auch so, weil es auch nicht so richtig feste Vorgaben gibt, außer du lässt dich irgendwie beraten von einem Anwalt oder so. Oder du musst mit anderen Kreativen sprechen. Und ich glaube, in der Fotografie sind Nutzungsrechte noch viel mehr verbreitet und wichtiger, nee, nicht wichtiger, aber sehr viel mehr verbreitet als jetzt irgendwie in der freien Kunst, wie ich sie mache. Aber das ist ein Riesending. So, das, du hast es aus der Agentur mitgenommen dann oder hast du, oder wusstest du das schon oder hat dir das irgendjemand gesagt, wie...
Ich war einfach immer zu nett. Ich habe immer gedacht, wenn die damit richtig Kohle machen, dann werden die schon nochmal kommen. Aber ich habe halt gelernt, überall, wo Kohle liegt, da kommt keiner auf dich zu. Ne? Also die werden, keiner verschenkt Geld auf der Welt. Wenn ich eins gelernt habe, dann niemand hat was zu verschenken. Und erster Punkt, ich habe indirekt dadurch super viel Geld verbrannt.
Ja.
Zweiter Punkt, ich hatte Angst davor, dass Kunden abspringen, weil man da irgendwie zu viel eng schnürt eigentlich. Ne? Ja.
Weil man zu professionell ist.
Ja, aber das Gegenteil ist der Fall.
So, das ist ja eigentlich absurd, aber... Ja.
Aber das ist der Hammer, als ich dann angefangen habe zu sagen, nee, pass mal auf, so und so und so und so. Das kann nur dafür genutzt werden und so weiter, ne? Das ist einfach zum Eigenschutz und du das vernünftig kommunizierst, auch nicht so kommunizierst, als wäre das einfach gang und gäbe, sondern einfach sagst, pass mal auf, ich mache das so und das ist einfach professionelles Arbeiten, habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, ach so, nee, dann machen wir das doch nicht. Ganz im Gegenteil. Mhm. Sondern so, ach krass, okay, ich wusste gar nicht, dass du da so drin bist und dass du das so, dass du dich da so professionell irgendwie aufstellst und boah, voll toll, dass wir irgendwie dich genommen haben, weil dann, wenn wir auch nochmal Fragen haben dazu, auch wie wir das irgendwie vernünftig umsetzen können, dann würden wir nochmal auf dich zukommen und da bin ich auch offen. Also jeder kann sich dann auch nachher nochmal bei mir melden und auch Beratung einholen oder ich unterstütze da auch gerne KünstlerInnen, da irgendwie nochmal zu sagen, was jetzt smart wäre und was auch nicht, irgendwie um seine Sachen auch nicht einfach so zu verheizen, den Stuff, den man dann bekommt, bin ich immer gerne da, ne? So, und auch dann merkt man erstmal, dass die Leute das eigentlich gut finden.
Da würde ich tatsächlich jetzt mal richtig frech fragen, hast du für unsere Community so eine Art Nutzungsvertrag, natürlich ohne Namen etc. pp., den wir den Leuten zur Verfügung stellen können? Mich würde es auf jeden Fall auch mega interessieren und sowas ist auf jeden Fall natürlich immer so ein mega Gimmick, auch zu sagen, okay, man hat hier so eine Vorlage, mit der man arbeiten kann, weil ich glaube nämlich, dass genau sowas auch sehr schwer zu finden ist irgendwie und hast du sowas, was du uns geben könntest, was wir teilen könnten? Oder sagst du, nee, okay, nee, ist mir zu privat und will ich jetzt eigentlich nicht rausgeben?
Es ist zu individuell. Das kannst du leider so nicht sagen. Der wichtigste Hint dabei ist eigentlich, dass man sich vorher als Fotograf mit seinem Kunden gemeinsam überlegt, wofür ist das Produkt? Und auch nur dafür wird es genutzt.
Mhm.
Und wenn der Kunde sagt, ja, aber ich will das auch hierfür und dafür und so, dann sagst du, okay, pass mal auf, dann steigt automatisch dann der Preis natürlich und dann, du kannst auch uneingeschränkte Nutzungsrechte haben und dann steigert der Preis sich natürlich nochmal. Und dann sind die auch eher nochmal so, dass sie sagen, ah, dann denken wir darüber nochmal nach und im Zweifel kommen wir nochmal auf dich zu, ob wir dann das dafür eigentlich nutzen wollen oder auch nicht.
Ja, wir gucken mal, ob wir vielleicht sowas finden, so eine Art Vordruck oder so, dass wir da irgendwie mal was raushauen, weil...
Ich kann mal gucken, ob ich was Repräsentatives habe, aber eigentlich ja, vielleicht also, frei über ja, okay. E-Mail-Austausch.
Ah ja, okay. Ja, weil sowas ist immer, gerade so Vertragszeugs ist natürlich immer sehr spannend irgendwie, weil das natürlich da auch ein bisschen aufs Wording ankommt und so weiter, aber ich denke mal, wenn man da googelt, findet man auch was. Ich muss damit tatsächlich jetzt auch mal anfangen, weil ich mache das nämlich auch nicht und bin damit auch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen. Das sollte natürlich so nicht sein.
Ja, und da ist einfach Kommunikation das Wichtigste. Direkt von vornherein das Kommunizieren. Weil wenn du sagst, boah, ich bin der coole, jetzt mal blöd gesagt, ne, die coole Hip-Hop-Fotografin und wir machen alles voll locker und so und dann kriegst du als Kunde dann auf einmal so eine Mail, so, hä, Nutzungsvertrag und so, wollten wir nicht einfach nur ein Shooting machen? Also es geht mir jetzt hier gerade doch irgendwie ein bisschen schnell und kaufe ich gerade eine Waschmaschine, die ich eigentlich gar nicht brauche. Wenn du direkt von vornherein sagst, guck mal, pass mal auf, wir machen hier dann jetzt ein professionelles Ding draus und so ist mein Ablauf und dann fühlen die sich auch direkt aufgehoben und dann erwarten die diese Mail schon, wo diese Informationen drin sind und fühlen sich dann eigentlich professionell betreut. Das ist ja das, worauf wir hinaus wollen. Das ist ja für uns ein Schutz sozusagen, dass diese Fotos nicht für irgendwas genutzt werden oder Bilder für dich, Jana, ne? Das ist ja eigentlich dasselbe Thema im Grunde, sondern dass für alle klar ist, was hier gerade passiert.
Ja, so. Absolut. Also professionelle Kommunikation ist sowieso auch eh immer wichtig. Also ich mache zum Beispiel auch keine Shootings aus per Instagram oder so. Also es ist, es funktioniert einfach nicht, auch wenn die Welt heutzutage so funktioniert. Aber ja, also ich glaube, wenn man da wirklich professionell arbeiten möchte, dann sollte man früher oder später schon einen Weg einschlagen, da dann auch professionell zu bleiben. Und man merkt auch oft, dass die Leute, die dann nicht richtig Bock haben, die fallen dann eh weg.
Ja, was ich zum Beispiel habe, ist, da ist es schön, dass ich hier in so einem in so einer großen Kunstagentur bin. Das ist Bezirk 2, das ist in Köln. Wir haben hier eine große Community mit Musikern und mit Producern und auch Leute kommen, die einfach kreativ werden wollen. Und da sind immer wieder FotografInnen am Start, die ich dann auch gerne mal weitervermittle. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie 3 Tracks im Studio aufgenommen und das könnte was werden, habe jetzt aber kein Budget, weil ich mein ganzes Geld gerade ins Studio haue, dann vermittle ich einfach weiter an einen Fotografen, der einfach erstmal Bock hat, überhaupt irgendwie mal mit Leuten was zu gestalten und irgendwie was zu schaffen, dann vermittle ich die Leute weiter. Und dann sage ich, guck mal, ihr macht das so auf TFP-Basis, was ich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie gemacht habe und auch niemals machen werde, glaube ich. Das heißt, dass du die Fotos als Fotograf selber für dein Portfolio nutzen darfst und die Person, die du fotografierst, das auch selber nutzen darf und das ist dann so eine Win-Win-Situation.
So. Habe ich eine Million Mal gemacht.
Das ja, genau.
Auch noch teilweise. Aber
ja, eigentlich findet das jeder Fotograf, es ist am Ende steht der Fotograf eigentlich so ein bisschen dümmer da. Es ist eigentlich zu 90% so, meiner Meinung nach. Ne? Korrigiere mich, ich weiß es nicht, aber wenn jetzt jemand mich anfragt und sagt, boah, David, kannst du irgendwie für mich da die Fotos machen, aber ich habe kein Budget, dann sage ich, guck mal, dann vermittle ich dich weiter an jemanden, der das gerne macht, ne? Dann kriegst du erstmal deine Fotos, du wächst erstmal und wenn du Budget hast und du da nochmal den nächsten professionellen Schritt machen möchtest, dann kannst du gerne nochmal auf mich zukommen und dann bleibt man so indirekt in Kontakt. Ich habe den Leuten geholfen und habe sogar dem Fotografen oder der Fotografin geholfen, die gerade einfach nur Leute suchen für ihr Portfolio und dann ist man im Endeffekt auch der professionelle Fotograf gewesen, der einem weiterhelfen konnte. Das ist ja im Endeffekt erst das Wichtigste.
Ja, es ist, also ich habe da mittlerweile so eine Regel für mich aufgestellt, dass ich, wenn ich gefragt werde, dann muss es natürlich bezahlt sein, weil derjenige möchte mich ja aus einem Grund buchen. Es gibt aber auch Leute, auf die habe ich halt mega Bock. Oder ich weiß, da ist absolut gar nichts zu holen zum Beispiel und ich habe aber trotzdem Bock, mit denen zu arbeiten. Dann mache ich das auch einfach so, wenn ich da Lust drauf habe, aber... dann muss die Anfrage sozusagen von meiner Seite kommen. Weil ich finde immer, wenn ich Leute frage und sage, hey, ich habe voll Bock, euch zu fotografieren und die sagen, ja, hey, cool, haben wir auch Bock drauf. Und dann so, ja, aber gib mal jetzt Geld, weißt du? Also es ist so ein bisschen, muss man dann, glaube ich, abwägen. Aber ich mache tatsächlich auch nicht mehr so viele so unbezahlte Sachen. Also es ist selten, aber manchmal kommt es halt vor, wenn es Freunde von mir sind zum Beispiel oder ich halt mega Bock habe, den Rapper oder Rapperin XY zu fotografieren, dann frage ich danach und dann kann ich dafür jetzt auch kein Geld erwarten. Ne? Aber
ja, so ich glaube, das war bei mir auch so, wenn ich in Berlin leben würde, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, ja. Definitiv. Ja.
Aber es muss auch jeder für sich selber entscheiden. Wir sind jetzt aber auch ganz schön vorangeschritten hier schon in der Zeit. Ich würde voll gerne wissen, wir haben ja jetzt so ein bisschen über Preise geredet und so weiter. Ich glaube, dass dein Standing ist da relativ klar. Und das ist auch eine gute Message für die jungen Nachwuchskünstler und Künstlerinnen aller Art. Ich würde aber voll gerne wissen, was steht denn auf deiner fotografischen Bucketlist? Gibt es jemanden oder etwas, was du unbedingt fotografieren willst, egal ob bezahlt oder umsonst oder was auch immer? Wo du sagst, boah, die Person oder den Ort oder das Thema würde ich gerne fotografieren noch.
Ja, mein persönliches fotografisches Highlight war in Izmir, das ist eine riesige Stadt in der Türkei, habe ich für einen Verein fotografiert, die sich für die StraßenarbeiterInnen einsetzen, damit die medizinische Versorgung bekommen, damit die so Westen bekommen und so weiter, weil die einfach überhaupt nicht begleitet werden dort. Und da habe ich 3 Tage StraßenarbeiterInnen fotografiert und hatte am Anfang so ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich so als deutscher 1,90 großer blonder Mann muss jetzt da hinkommen und da irgendwie die fotografieren bei ihrer Arbeit und halte die dann irgendwie von der Arbeit ab. Und ich wurde da so herzlich empfangen, weil die sich gesehen gefühlt haben und irgendwie total happy waren, dass da mal jemand sich so, dass die mal jemand anspricht und die irgendwie zeigen möchte. Da ist mir so das Herz aufgegangen, dass so mein Plan ist, für mehrere solche Genossenschaften sind das eigentlich mehr oder weniger, mehr zu arbeiten und da wirklich noch was zu bewegen irgendwie. Weil diese Fotos wurden dann in Istanbul ausgestellt bei irgendwelchen Politikern und die dann so meinten, so ja, um die müsste man sich eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr kümmern und weiß ich nicht, also das so ein bisschen da ins Gedächtnis gerufen. Und mein größter Traum ist eigentlich so ein bisschen diese Kriegsfotografie auch. Das kann ich meiner Familie nicht antun, aber das ist eigentlich das, wovon ich so wirklich träume. Das muss aber halt einen Nutzen haben, ne? So. Und das darf nicht dieser Katastrophentourismus sein, sondern es muss halt was sein, wo du halt irgendwie was bewegen kannst. Und das war für mich die großartigste Erfahrung und das würde ich eigentlich gerne weitermachen. Und ich bin jetzt mit einem Sinti-Roma-Dorf, auch in der Nähe von Izmir in Kontakt, wo die Politik möchte, dass die irgendwie umziehen und irgendwie einen viel kleineren Place bekommen und keiner weiß so richtig, wer da eigentlich lebt und ich würde das gerne für die so visualisieren, dass die vielleicht politisch in ihrer Entscheidung da umgestimmt werden können und da vielleicht dann noch irgendwie so meinen Teil zu beitragen, so, ne?
Das ist sehr, sehr schön.
Ja, dass ich jetzt aus Deutschland kommen muss irgendwie, ne, das reflektiere ich für mich auch sehr stark, aber ich habe da halt irgendwie durch meine Frau ist Türkin, da irgendwie Kontakt hin, der Vater ist so ein bisschen in der Politik, der musste auch aus politischen Gründen irgendwie fliehen, weil er irgendwie doch zu links war, das heißt, der ist jetzt wieder zurück und hat da viele politische Kontakte und darüber komme ich dann da irgendwie hin und da sehe ich so meine Zukunft so ein bisschen, ehrlich gesagt.
Sehr schön. Ja, so NGO-Arbeit ist ja leider oft nicht so gut bezahlt, aber es bewirkt sehr, sehr viel in der Welt. Ich sage das ja auch immer wieder, dass ich gerne eigentlich sowas machen wollen würde, um irgendwie, ne, wie du sagst, Leuten Aufmerksamkeit zu geben, die sonst halt keine bekommen. Und ich finde so klar, dass wir jetzt aus Deutschland kommen müssen etc. Aber es ist am Ende ja egal, wo du dich kümmerst auf der Welt um Menschen. Ich meine, wir kommen auch von hier, gehen wir nach Afrika und bauen Brunnen, weil es dort keiner macht. So. Aber Hauptsache, es macht jemand. So, das ist ja das Wichtige, dass man seine eigene Verantwortung auch einfach übernimmt und sagt, hey, ich kann was und ich suche mir Themen, die Aufmerksamkeit lenken möchte, ob das jetzt Kinderdörfer sind oder solche Sachen wie bei dir jetzt oder egal was man, Tierheime etc. pp., alles was irgendwie Hilfe benötigt, wenn wir mit unserem Skill sozusagen dafür sorgen können, dass Menschen gesehen werden oder auch Zustände gesehen werden, ohne jetzt da mit so eine Aufmerksamkeitsgeilheit auszuleben sozusagen, sondern zu sagen, hey, guckt euch das an, die Menschen sind da und die sind wertvoll und man muss das ernst nehmen und die Menschen hören, dann ist das ja was voll Schönes eigentlich. So, also ich finde immer, ich habe da so eine ganz klare Meinung, zum Beispiel auch von Obdachlose fotografieren. Ich bin ja der Meinung, das kannst du nur machen, wenn du halt auch mit denen chillst und auch weißt, wie die heißen. Ansonsten lass deine Finger von Menschen auf der Straße, die gehen dich nichts an so und die, das ist nicht nur, weil die da leben, heißt es nicht, dass sie dir gehören. Hör auf, damit irgendwie so aufmerksam zu erhaschen im Internet, weil du halt irgendwelche obdachlosen Menschen fotografierst. Ich finde es ganz schlimm. Da habe ich jetzt auch schon Thema drüber geredet im Podcast in den letzten Staffeln. Aber wenn man mit einem Ziel irgendwo hingeht, zu sagen, ey, ich möchte den Menschen helfen und ich möchte, dass die Menschen gesehen werden, dann ist es egal, woher jemand kommt. Aber es ist so wichtig, dass es jemand macht und die wenigsten Leute machen das ja wirklich.
Ja, das ist auch, da hört meine Professionalität, was dieses Geld angeht, auch komplett auf. Also da bezahle ich auch Geld von mir aus, um das irgendwie für mich zu produzieren. Da ist für mich überhaupt gar kein wirtschaftlicher Faktor gegeben, ehrlich gesagt. Also das interessiert mich.
Kann auch nicht, ne? Also wo willst du was holen, wo ja nichts ist? Also man sagt,
wurde
ja,
mir angeboten, ne? Wurde mir angeboten, dass dann über diese Genossenschaft dann irgendwie, die auf der Flug dann irgendwie bezahlt wird und dann so ein bisschen Spesen. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Also
ja, dann sollen die das lieber spenden, dann sollen die lieber das Geld da reinstecken und, keine Ahnung, Wäsche kaufen, Handtücher kaufen oder was auch immer, Lebensmittel, Wasser, da wird alles gebraucht, so, dann investier das Geld lieber da rein und spende das so
an mir. Genau, und dann hatte ich das Angebot in Köln, dass ich das ausstelle, diese Fotos, da habe ich dann auch lange für mich überlegt, ob ich das jetzt mache, dann habe ich mir das Go von den Leuten geholt, selber noch von den Straßenarbeitern da sozusagen und habe dann auch das Geld, was ich dann durch die Prints eingenommen habe, einfach dann abgegeben. Also da habe ich auch eher Minus gemacht bei dieser Ausstellung, ne? Also da jetzt noch Geld mit zu verdienen, das wäre die absolute Katastrophe, finde ich persönlich.
Ja.
Und da habe ich aber mal gemerkt, wie wichtig das ist, zu reflektieren, was mache ich und wie viel Macht habe ich auch teilweise mit dieser Fotografie. Dass man das dann einfach vernünftig nutzt und sich selber da irgendwie treu bleibt in seinen eigenen Prinzipien. Also das hatte ich wesentlich mehr als bei irgendwelchen Musiksachen, ne?
Ja, das ist richtig, richtig schön. Ich finde, das sind auch sehr schöne abschließende Worte für diese wunderbare Folge. Außer du möchtest den Leuten jetzt noch was mit auf den Weg geben, was dir auf der Seele brennt. Genau, ansonsten fehlt noch ein Song. Also wir packen ja jede Woche hier Songs in unsere Playlist. Wir hoffen, du hast auch einen wunderbaren Song mitgebracht, den wir dann da reinpacken können. Aber genau, jetzt ist hier Zeit für deine letzten Worte, wenn du welche hast.
Meine letzten Worte, ich würde mich wahrscheinlich...
Hoffentlich nicht die letzten natürlich, ne? Abschließend für diese Folge.
Ja, wir werden sehen.
Für diesen Podcast natürlich nur.
Nee, also eigentlich nicht. Ich glaube, wenn ihr das jetzt wirklich bis zum Ende euch durchgehört habt, dann habt ihr eine ganz gute, ganz guten Einblick, glaube ich, so, was wir so machen. Dass man mehr machen muss als andere, ist selbstverständlich. Bleibt euch selbst treu, macht keinen Scheiß. Und ich würde gerne, weil das war mein absolutes Highlight beim Splash Festival und ist für mich das beste Erlebnis live der letzten Monate gewesen, würde ich gerne Kreis auf von Audio 88 und Jessin auf eure wunderbare Playlist packen.
Cool.
Nice. Das packen ja. Liebe Grüße.
Ich hoffe, das machen wir auf jeden Fall. Jana, hast du auch noch einen Song vorbereitet?
Ja, ich habe auch einen Song vorbereitet. Und ich würde einfach Rain Rain von Young Dolph und Key Glock reinpacken. Weil es so viel regnet in Deutschland gerade.
Sehr gut. Ich habe auch einen. Ich bringe wieder ein bisschen Partystimmung hier in die Playlist. Und zwar packe ich rein Pull Up von Abra. Auch ein krasses Album auf jeden Fall. Hört nicht nur den Song, hört auch das Album. Das war auf jeden Fall mein Turn-Up-Song des Wochenendes. Und damit würde ich sagen, sind wir fertig für diese Woche. Danke, dass du da warst. David, wie ich immer sage, mit 13 i, David, war sehr interessant, war sehr spannend, hat uns sehr gefreut.
Und Dankeschön, ich bedanke mich sehr bei euch.
Danke, David.
Dann sind wir raus.
Jo, bis dann. Tschüssi.
Tschüss. Ciao.